Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist Sven, mich kennt ihr vom Kulinarikast und heute im Küchenfunk mit dabei ist das Mettbrötchen.
Hi.
Hi. Okay. Fadenriss. Nein, heute mit dabei ist der Martin von soupsfornoobs.com. Und der Christian, also known as Küchenjunge, beziehungsweise deine Seite ist küchenjunge.com.
So ist es, genau. Martin, super. Sag mal was.
Jawohl, hallo Leute.
Leute. Da habe ich ihn geschockt, ne? Ja, man darf ja auch mal ein bisschen lustig sein.
Ja, ich meine, für mich hast du auch immer, wenn ich an Martin denke, ist für mich immer so die Story, wie im Angrillen auch erzählt worden ist von deinem Edelburger, den du morgens zum Frühstück isst, wo du dir dieses halb gegrillte Beef vom Grill aufs Brötchen gelegt hast mit frischen Zwiebeln und quasi dann Mettbrötchen wäre ein guter Spitzname für dich.
Naja.
Nicht?
Naja.
Ja, jetzt nicht optisch, also das meine ich jetzt gar nicht, aber so.
Bisschen matschig mit Zwiebeln auf dem Kopf.
Nee, aber kulinarisch war das wirklich eine Story von dir, wo ich gedacht habe, ey, das passt genial zu dir.
Ich bin ja immer noch am Wochenende in die Bahn gegangen, wo ich Feierabend hatte, und da haben die Leute gesagt, die riecht irgendwie nach Döner. Es war gerade, nachdem ich 60 Kilo Zwiebeln geschält habe, durch eine Maschine gelassen habe und dann noch angeschwitzt habe. Ne?
Ja gut, da kann sowas schon mal passieren.
Ja.
Ja, aber komisch, dass die Leute sagen nach Döner. Also ich hätte jetzt eher nach Zwiebelrostbraten gesagt.
Ja, so wie die
wenn die Leute nur Döner kennen und nicht Zwiebelrostbraten.
Es ist Köln, ne? Stimmt.
Ja, was sagt das über unsere Kultur aus? Letztens sagte ein Arbeitskollege noch zu mir, toll, erst nimmt McDonald's uns die Currywurst und was machen sie als nächstes? Nehmen uns das letzte deutsche Kulturgut, den Döner.
Das war jetzt sehr provokant, oder?
Er hat's gesagt, nicht ich.
Ja, ja klar, das war wahrscheinlich, um dich zu provozieren.
Nee.
Das, ja, wobei ja schon krass ist, dass der Döner in der Türkei ja so gar nicht richtig besteht, ne? Also wenn du in der Türkei einen Döner bestellst, gucken die dich komisch an. Das hat sich irgendwie entwickelt hier in Deutschland oder außerhalb der Türkei.
Also, soweit ich weiß, ist das ja auch eine Berliner Erfindung, ne?
Ja, ich meine, also, das hat so gar nichts zu tun mit Türkei. Außer, dass die halt das Teil entwickelt haben als schnelles Essen.
Ich habe mal einen Kommentar gelesen, wo ich über Kumpirs was gelesen habe. So, da hat ein Grieche geschrieben, so erst kupfern sie uns unsere Gyrospita ab und dann jetzt unsere Ofenkartoffel, also weil das jetzt so gerade der neue Trend ist hier, die Kumpir-Kartoffel.
Echt?
Ja. Und das ist eigentlich das Gleiche wie hier so eine Ofenkartoffel. Nur eben halt, da kommen die Zutaten rein, was du eigentlich auch in Döner reinwirfst halt. Ne?
Also du machst eine Kartoffel, die klappst du auf.
Ja, und dann kommt da scharfe Soße rein, Tzatziki, aber auch sowas wie Kartoffelsalat oder Oliven, Krautsalat.
Also das ist quasi die Ofenkartoffel, wie du sie hier auch schon ewig kennst, wo dann einfach Kräuter, Quark drin ist und dann irgendwie noch irgendwas drauf, Fleisch oder sowas, nur halt. Ja.
Achso, die Besonderheit, was man noch dazu sagen kann, ist, du schneidest halt die Kartoffel auf, ne, die ist auch aus dem typischen Ofenkartoffelofen halt, wie man dazu vom Jahrmarkt kennt, und dann kommt ein Stück Butter rein und ein bisschen Käse und dann wird das mit einer Gabel durchgemengt, dass du fast schon eine Art Püree drin hast.
Okay.
Das wie heißt das? Der Unterschied. Kumpir.
Kumpir?
Ja.
Okay.
Ist aus der Türkei hier rüber geschwappt. Vor 3-4 Jahren hat ein Kollege noch mir erzählt, du musst so einen Laden aufmachen, du musst dich damit selbstständig machen, das wird hier ein Hit. Ja, und dieses Jahr habe ich das erste Mal so hier in Deutschland gehört, dass sich das so irgendwie durchsetzt.
Habe ich noch nicht gesehen, aber cool.
Versteht irgendwer von euch dieses, oh, eine Ofenkartoffel essen? Ich finde das so langweilig und belanglos und die Kacke ist so überteuert. Mhm. Du bezahlst ja für so eine blöde Ofenkartoffel mit ein bisschen Schmand und einer Scheibe Räucherlachs, wollen die teilweise 8 Euro haben.
Mhm. Ja, vor allen Dingen, die sind ja noch nicht mal wahrscheinlich wirklich im Ofen gewesen.
Weißt du, wie die gemacht werden?
Ja.
Du nimmst die dicksten Kartoffeln, die du kaufen kannst, die kochst du und nachher wickelst du ihn in Alufolie.
Eben.
Im Ofen gewickelt.
Das ist der beste Scherz jedes Jahr.
Man muss man mal erzählen. Ich meine, für euch oder uns ist das natürlich klar, aber ich glaube, dass viele Leute da meinen, die kommen wirklich aus dem Ofen. Das ist genau das, was wir, glaube ich, in der ersten Folge hatten. Wenn da Ricotta-Ochse steht, dann erwartest du, dass der Ochse Ricotta gefressen hat. Und bei einer Ofenkartoffel ist es genau das Gleiche, ne?
Dass aber die Kartoffel mit Ofen gefüttert wurde.
Ja, der Ofen mit Kartoffeln. Genau.
Ja.
Aber da muss ich auch sagen, also die meisten Restaurants, wo ich mal gearbeitet habe, ist immer vorgekommen, dass man die Kartoffel danach natürlich auch schön in der Mikrowelle heiß geschossen hat. Ne? Also ein Ofen hat die wirklich niemals gesehen.
Ja, vor allem das Beste ist, du kannst diese Ofenkartoffeln ja auch schon vorgegart kaufen.
Oh mein Gott.
Oh ja. In so einer Lache, ne?
Das Schlimmste ist ja eigentlich, ich mache diese Alufolie da drum und du hast am Tisch nachher den größten Ärger damit, nicht ständig Alufolie zu fressen. Ja. Weil du oder den Quark von der Alufolie abzukratzen, damit du noch mehr Quark irgendwie an der Kartoffel hättest. Das ist schon ein witziges Phänomen.
Aber da ist das Coole, bei der Kumpir, die kostet zwischen 3,50 Euro und 5 Euro, du bist pappesatt und die war wirklich im Ofen.
Ja gut, ich meine, die Leute stehen ja auch direkt am Tresen und gucken zu. Ja. Da musst du natürlich auch wahrscheinlich anders verfahren.
Das merkst du auch an der Schale, die ist halt, als wenn du so eine Kartoffel halt mit in der Glut hattest beim Grillen, das so ein bisschen fester und riecht schon so ein bisschen angekuchelt. Also das war schon eine echte Ofenkartoffel.
Okay, in Köln gibt's das schon. Dann muss ich da mal irgendwo was probieren. Ja. Cool.
Ofen, also ich sag mal, Kartoffeln, wenn die kostet 20 bis 30 Minuten, je nach Dicke. Hast du eine Vorstellung, wie lange die im Ofen brauchen, Martin?
So eine dicke Kartoffel bestimmt viel länger, also ist das schon bei einer guten Stunde.
Aber die sind ja nicht roh in den Ofen gekommen, oder? Die sind ja schon vorgekocht, eigentlich genauso wie die anderen auch, oder?
Also ich war ja jetzt einmal in so einem Kumpierladen und die sind natürlich, also die hauen den Ofen ja wahrscheinlich morgens voll oder so. Die war schon ein bisschen länger darin, die Kartoffel.
Okay. Das denke ich aber auch. Du hast ja ungefähr einen Plan, wie viel du verbrauchst. Und ich sag mal, wenn du nachher ein paar Kartoffeln übrig hast, das ist kein Wareneinsatz, ne?
Ja, klar. Ich dachte halt, dass es einfacher ist, ein vorgegartes Zeug zu nehmen und dann, die kriegen ja noch genug Hitze und Geschmack eigentlich, wenn du echt sogar offenes Feuer hast, kriegen die ja noch genug ab, weil ich meine, wenn du morgens was reinschmeißt und du verkaufst die nachmittags um 3-4 Uhr, hast du ja wahrscheinlich schon das Problem, dass die viel zu weit sind, oder?
Ja, du wirst sie dann wahrscheinlich vorher rausholen müssen, keine Ahnung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du das organisatorisch hinbekommst.
Oder vielleicht auch vorgegart im Ofen und dann wieder rausgeholt und dann weiter, dann à la minute nochmal nachgezogen.
Ja, oder warm gemacht halt,
ja.
Ne?
Ja.
Ja. Aber das ist ja schon ein Unterschied. Also wie Martin das ja eben schon sagte, wenn du eine Kartoffel kochst, das ist halt ein feuchtes Garen, die gewinnt ja eher an Feuchtigkeit. Und wenn du so eine Kartoffel im Ofen garst, dann ist das ein trockenes Verfahren. Das heißt, sie verliert Feuchtigkeit. Und vor allen Dingen der Unterschied zwischen jetzt feuchtem Garn und trockenem Garn ist, beim feuchten Garn laugt sie ja auch durch das Wasser aus, selbst wenn du Wasser hinzu, also Salz ins Wasser gibst.
Also geschmacklich auslaugen.
Ne? Ja klar, ein bisschen geht auf jeden Fall flöten.
Klar.
Ja? Und wenn du das halt trocken machst, das ist ja quasi wie ein Fisch in einer Salzkruste, nur dass du hier die Alufolie hast oder die Schale, die das Ganze drin hält, ist es ja Garn im eigenen Saft.
Mhm.
Also das ist mit Sicherheit geschmacklich nochmal ein Unterschied.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich verstehe echt diesen Hype um diese blöden Ofenkartoffeln nicht. Da bestelle ich mir lieber eine ehrliche Portion Pellkartoffeln und ja gut, es hat halt nicht diesen XXL-Faktor wie so eine Ofenkartoffel, ne?
Ja, also ich stehe dann auch eher so kleine Drillinge mit Schale. Ja. Und dann komplett mit Schale essen, hat wirklich viel mehr wie so ein blödes, großes Teil.
Ich habe ja gestern auch Drillinge gemacht. Wir haben hier ein bisschen Tapas gemacht. Ich will da heute gar nicht zu sehr drauf eingehen. Das gibt's die Tage im Kulinarikast. Aber da habe ich auch Drillinge gekauft, die halbiert. Also die habe ich gekocht, dann halt, nee, vorher habe ich sie. Nee, Quatsch. Ich habe sie im Ganzen gekocht. Mhm. Die sind ja schon so klein.
Ja.
So, dann habe ich sie nach dem Kochen halbiert und dann in der Pfanne ein bisschen angebraten, Salz dazu und dann Parmesan darüber und schön durchgeschwenkt. Das ist geil.
Das ist ja cool. Geile Idee. Ich mache die meistens dann nach dem Garen im Backofen mit Öl und Rosmarin. Aber mit Käse hat das natürlich auch noch eine ganz andere Note.
Ja, und dann hatte ich Bärlauch beim Einkaufen gesehen. Ich konnte nicht widerstehen. Ich habe den mitgenommen. Ich wusste noch nicht, wofür. Den habe ich auch mit an die Kartoffeln gemacht. Und du brauchst halt keinen Kräuterquark und so einen Quatsch dazu, ne?
Ja. Ja, ich meine, Bärlauch im Moment auch total voll in der Saison und ich habe dann auch das Problem, wenn ich ihn sehe, ich kaufe mich doll und dusselig daran. Also die Leute, die können das manchmal, also in der Agentur, wenn er dann Saison hat, kann das gut und gerne mal sein, dass ich dreimal die Woche ohne Ende Bärlauch raushaue, weil das ist einfach jetzt das Kraut der Saison und das muss einfach nach einem Monat, muss das allen zum Hals raushängen, weil das einfach jetzt sein muss. Genau wie bei Spargel genauso.
Ist ja auch nur eine kurze Zeit, die Zeit sollte man jetzt genießen, ne? Dass es Bärlauch gibt.
Ich meine, Leute,
Entschuldige, ich will da jetzt gar nicht so doll einbrechen, aber du hast gerade gesagt, den du in der Agentur raushaust. Kochst du bei euch auf der Firma oder was?
Ja, ja, sicher.
Für wie viele Leute?
16, 18, wenn Kunden da sind, auch mal 20. Also, ja, das ist
du bei uns. Geiler Hund!
Ja, das ist, bei uns war das so, dass die Azubis dafür verantwortlich waren, dass mittags was auf den Tisch kommt. So, das war dann am Anfang, je nach Gusto des Azubis, mehr oder weniger. Salat, einfach ein bisschen Brot oder ein Aufschnitt. Und wie ich angefangen habe in der Agentur, habe ich das halt mit angeschoben und weitergemacht und wollte mich aber auch entwickeln dabei. Ich habe auch zu Hause angefangen zu kochen und dann ging das halt Schlag auf Schlag. Montags wird eingekauft, Plan wird gemacht, was brauchst du ungefähr? Und dann, ja, jeden Tag nochmal im Gemüseladen frisch was holen. Ja, und das ist, hat sich so dermaßen jetzt entwickelt. Dieses Jahr, glaube ich, seit 10 Jahren. Ich habe es, wie ich die Ausbildung fertig hatte, einfach auch nicht mehr abgegeben. Ich hatte im Tagesablauf hast du morgens halt viel Arbeit und du hast mittags eine Dreiviertelstunde. Ich mache das zur Entspannung.
Habt ihr da auch ein Budget pro Person quasi?
Genau, wir haben 2,50 pro Person pro Essen. Und ja, dafür kann ich dann je nach wie viele Leute da sind, ein bisschen kalkulieren, ein bisschen gucken, mal was mehr einsetzen, dafür am anderen Tag ein bisschen weniger. Ich meine, so ein Pellkartoffeln mit Quark ist so ein Gericht, wo du ein bisschen was einsparen kannst. Und dafür hast du dann auch mal einen Platz für ein bisschen Fleisch oder Fisch oder was auch immer. Und das macht natürlich, also mir macht das totalen Spaß, in dem ganzen Tagesgeschäft einfach mal eine Dreiviertelstunde. Also ich mache das zum Abschalten. Und das,
du hast dann die Dreiviertelstunde ist Arbeitszeit, aber die verbringst du halt in der Küche, oder wie?
Wir haben keine Stechuhr, von daher ist es, ja, wenn die Arbeit gemacht wird, das ist bei uns so locker, das kann alles Mögliche sein. Das kann mal Arbeitszeit sein, das kann mal Freizeit sein. Für mich stellt sich nicht die Frage, welche Zeit das ist. Ich will das einfach machen. Also der Arbeitgeber ist natürlich auch zufrieden. Das ist fürs Teambuilding eine Wahnsinnsgeschichte, weil alle Leute kommen mittags am Tisch zusammen und quatschen einfach mal eine halbe Stunde querbeet über alles Mögliche. So hast du 3 Gebäudeteile, wo alle Leute hängen und man sieht sich manchmal gar nicht. Das ist halt das, auch für mich, was ich zu Hause früher gelernt habe, am Tisch kommen immer alle Leute zusammen. Und egal aus welchen Bereichen, welche Themen, am Tisch verstehen sich immer alle. Und das war für mich, was ich von zu Hause mitgebracht habe und hier auch in Ansätzen gesehen habe. Und das ist für mich einfach der Traum, mit so vielen möglichen wie Leuten am Tisch zu sitzen und zu essen und zu erzählen. Das ist so, ja.
Ich habe letztens ein total geiles Video auf YouTube gefunden. Da ging es darum, wie man kreativ wird. Und dann gab es halt so ein paar Sachen, die er da so erklärt hat. Und eine Sache, die sich so immer irgendwie durch Kreativität zieht, und das merke ich ja auch hier bei uns im Küchenfunk, ist es einfach Kommunikation. Ja, der eine hat vielleicht ein Viertel von dem Teil, was du nachher fürs Ganze brauchst, der andere hat ein Drittel und dann bringt noch irgendwer ein kleines Teil an und das ergibt nachher einfach dieses gesamte Bild, und das ist natürlich echt geil fürs Teambuilding und auch für die Ideen, die sich dabei entwickeln, ne? Mhm. Das war ja in der Biografie von Steve Jobs war das ja auch so, da ging es dann darum, wie er die Zentrale eingerichtet hat. Und für ihn war halt auch wichtig, dass die Leute sich über den Weg laufen. Da ging es aber, glaube ich, nicht um die Apple-Zentrale, sondern irgendwie um Pixar. Mhm. Und daran merkt man einfach so, Kommunikation, das ist so viel Wichtiges. Und auch in einer Partnerschaft, ne, wenn du jeden Tag zumindest eine Mahlzeit zu dir nimmst, gemeinsam, wenn es geht, geht bei uns zum Beispiel auch nicht immer, dann hast du aber immer zumindest einen Punkt am Tag, wo sich Leute unterhalten.
Mhm. Ja, also bei uns war das früher zum Beispiel so, dass Mittagessen war immer ganz groß Und also die Eltern waren beide arbeiten. Meine Oma hat dann gekocht. Dann hatte aus dem Betrieb von meinen Eltern kamen auch immer Leute dazu. Die kamen aus der ganzen Welt, um auch bei meinem Vater zu arbeiten. Und dann hast du einfach mal Amerikaner am Tisch, du hast Asiaten am Tisch. Und das ist einfach genial. So viele verschiedene Gespräche. Leute, die dann irgendwas nicht essen, die verstehen aber auch kein Deutsch. Kannst du am Tisch ein bisschen, hey, der isst das jetzt nicht und so. Das ist schon echt... Da erlebst du wirklich Stories. Das ist beim Essen, du kommst immer ins Gespräch, wenn es nur über das Essen ist. Und das, so entwickelt sich einfach sehr viel am Tisch.
Hast du denn auch Leute in der Agentur, die jetzt mal irgendwas nicht mögen? Oder Vegetarier,
Veganer? Alles. Vegetarier, Fischallergiker, Glutenunverträglichkeit, Leute, die essen keine rohen Tomaten, einer isst nicht so gern Pilze, kapern gehen nicht. Also du, manchmal mache ich's, das ist das Schöne auch für mich, ich kann jeden Mittag entscheiden, was es zu essen gibt. Das heißt, ich koche jeden Mittag das, was ich gerne essen würde. Natürlich immer wieder mit Einflüssen von, ja, ich würde gerne das nochmal essen, aber im Grunde würde ich jetzt nicht irgendwas kochen, worauf ich selber keinen Bock hätte. Und dann hast du schon mal die Option, dass du zwei Soßen machst. Du machst Bolognese, der Vegetarier ist da. Okay, machst du eine Tomatensauce? Oder ja, ich versuche da eigentlich jedem gerecht zu werden, soweit es geht. Und wenn es nicht geht, dann ja, dann müssen wir uns was anderes überlegen.
Aber du hast ja auch gesagt, du hast nur ein begrenztes Budget, ne? Mhm. War denn dieses Jahr auch schon Spargel mit drin?
Ja, dieses Jahr im Moment der Spargel, den gibt's ja im Moment noch überhaupt nicht zu guten Preisen zu kaufen. Ich denke mal, wenn er wirklich Saison hat und du im Gemüseladen einen guten Preis dafür kriegst, ist es auch schon drin, aber im Moment noch gar nicht. Also worauf ich auch immer versuche, drauf zu achten, das habe ich jetzt auch gemerkt bei Bärlauch, weil der kam jetzt auch rein und der kommt eben, da war dann auch, ich weiß nicht, aus den südlichen Ländern oder sowas, das kannst du jetzt noch nicht machen. Genauso ja. Spargel, grüner Spargel im Moment, Mexiko, Peru, also die Leute lechzen schon im Moment, die wollen einfach, also gerade meine Freundin liebt Hollandaise, also die würde die Hollandaise lieber essen, sogar wenn der Spargel nicht dabei wäre, aber jetzt ist einfach die Zeit, Spargel, Hollandaise muss jetzt eigentlich mal so langsam losgehen und das ist im Moment echt... Da darbt man echt danach, dass es endlich losgehen kann. Ich freue mich schon, wenn du wirklich dann für 6 Euro, 7 Euro das Kilo irgendwann kriegst und dann kannst du da auch nochmal voll ausrasten mit Salaten oder.
Ja. Ja. Bei meiner Frau war es ja jetzt genauso. Also, die ist auch so ein totaler Hollandaise-Fan. Und mein Chef hat jetzt in der Woche das erste Mal Spargel gekauft, für sich privat, alleine 5 Kilo. Oh. 11 Euro das Kilo. Also,
geiler Hund, ey.
Wo kam der denn her? Nur mal Interesse halber.
Aus Werdel. Noch nie vorher gehört, aber hat er jetzt auch vorher, ne, das ist in Deutschland. Hm. Das ist aber auch ein Biohof. Also vorher war ich ja noch nicht so in der Bio-Szene drin und jetzt kriegt man ja mal so vieles mit. Und jetzt mal ohne Flachs, das war echt der geilste Spargel, den ich hier gegessen habe.
Aber der kann doch bestimmt im Moment nur über in Gewächshäusern gehen, oder? Also das ist Boden, die Böden waren viel zu kalt im Moment um irgendwas.
Ja, da gibt's einen anderen Trick und zwar wenn die Böden beheizt.
Ja, okay. Stimmt, mit so Heizschlaufen im Boden, ne?
Ich glaube, das ist warmes Wasser oder so, was da durchfließt, ne?
Ja.
Ja. Und ja, deswegen wahrscheinlich auch der überhöhte Preis. Aber ich mein, die 11 Euro waren es wert.
Also 11 Euro gehen noch. Also wenn ich jetzt Bio-Spargel höre, also der weiße Spargel, den ich bekommen könnte in Holland, boah, der war bei 12, 13 Euro das Kilo im Moment. Also das war aber kein Bio und das war Holland.
Okay. Ja, aber da muss ich auch echt sagen, da kann ich dann wirklich noch auf Spargelzeit warten. Genauso wie mit Erdbeeren. Also
ja.
Wenn hier das Wetter noch nicht so richtig geil ist, dann brauchst du mir damit auch nicht kommen. Nicht, dass ich da jetzt nicht auch schon Bock drauf hätte, ne? Aber weißt du, für sowas lohnt sich das Warten dann echt schon.
Ja. Man muss sich halt echt, gerade wenn man dann die Stangen da stehen sieht im Gemüseladen und da gerade der Grüne, der hat ja nochmal optisch ganz anderen Reiz. Und dann nimmst du vielleicht mal so ein Päckchen mit für 4 Personen, nur mal so noch, um es langsam angehen zu lassen, wo dann mal 1-2 Stangen schon mal kriegst, damit du weißt, bald geht's los. Das ist nämlich echt spät dieses Jahr.
Ja, das ist ja auch dieses Jahr der Punkt. Das war ja jetzt echt Februar, März war ja echt so eine richtige saure Gurkenzeit. Da kulinarisch ist man ja echt auf den Trockenen gefahren. Ich habe es auch nur bei mir auf der Arbeit gesehen, so, du hast dann noch die letzten Wintergemüse gehabt, den jongliert hast, die wurden dann auch immer kleiner und haben immer mehr Stellen, die wegputzen musstest. Also solange du eben halt auch regional bleibst, ne, wenn dir nicht irgendwie so ein importiertes Zeug holst. Ja, und da ist man jetzt, glaube ich, auch richtig heiß einfach auf die frischen Sachen. Ne? Bärlauch ist jetzt gerade da, auch in Deutschland. Spargel kommt, ne? Erdbeeren brauchen bestimmt noch was. Und die gibt es ja jetzt auch aus Spanien, glaube ich, schon. Ne?
Ja, ich glaub, kommt mir fast so vor, als ob es das ganze Jahr Erdbeeren gibt. Genauso wie grünen Spargel. Also wenn die Leute das unbedingt haben wollen, die kriegen das ja wirklich das ganze Jahr über. Aber ich,
ja, aber auch nicht in der Qualität. Ich habe letztens hier auch dieses Bild vertwittert, glaube ich, über diese Bomber-Erdbeeren, die es da gab. Alter, ey, die riechen nach nix. Da sind hinten die Stellen noch total weiß. Nee, echt nicht. Also das ist was für möchte gern. So, oh, wir sind so dekadent und können uns Erdbeeren leisten im Winter. Ja, aber die schmecken scheiße. Mal die Styropor an, da hast du mehr von.
Ja, das schmeckt auch nach Styropor. Und ich war mal im Januar in so einem richtig schönen Crepe-Laden hier in Köln essen und war auch alles toll. Und dann waren da Erdbeeren drauf. Und das hat mich einfach nur geärgert. Das war so sinnlos, diese Erdbeeren da mit drauf zu machen. Im Januar. Mhm. Da freue ich mich lieber irgendwie selber mal welche mit meinem Sohn pflücken zu gehen. Auf jeden Fall so die ersten aus der Region dann mal zu Gesicht zu bekommen.
Ja, aber ich bin echt gespannt, wann das losgeht. Ich meine, normalerweise war ja Spargel, Erdbeeren immer sehr nah zusammen. Ich glaube, das wird dieses Jahr echt nochmal breit auseinandergehen.
Was haltet ihr denn von der Kombination Spargel und Erdbeeren?
Das hat man ja auch das immer ist, wieder. Das ist so klassisch. Also meinst du jetzt in einem Gang oder was? Mhm.
Ja, im einen Gang, ja. Im Menü also, ist es klassisch, klar.
Ja, total klassisch. Ich meine, das ist ja von den Farben ja auch schon geil, ne? Grün, weiß, knalliges, frisches Rot. In einem Gang, finde ich, ist das, glaube ich, für Salat extrem genial, wenn du mit den beiden Spargelsorten einen Salat machst und dann, also ganz wichtig, ungezuckerte Erdbeeren. Die müssen schon genug Eigensüße haben. Nicht, dass der Spargel nachher noch süß schmeckt.
Ne? Ja, ich meine, Spargel und, braucht ja auch immer ein bisschen Zucker. Also die Süße schadet dem Spargel jetzt nicht ungemein.
Nee, ich meine, wenn du jetzt extra Zucker in die Erdbeeren machst, Das wäre zu süß für den Spargel. Ne? Das wird dann unnatürlich. Ich habe das mal gemacht, da war eine Zeitung bei uns, ich glaube die Neue Westfälische war das damals, und die wollten ein Rezept von mir haben, als ich noch in Bielefeld gearbeitet habe. Und ich war am überlegen, scheiße, was machst du jetzt? Spargelzeit, die Leute stehen auf Salat. Und dann habe ich einen Salat gemacht mit angebratenem Serrano-Schinken, Erdbeeren, Spargel und frischem, zerbröseltem und dann gerösteten Pumpernickel. Das hört sich geil an. Also das passt auch total geil, wenn du diesen, also du musst frischen nehmen. Trockener ist nicht gut. Du zerbröselst den einfach in den Händen, brätst den trocken in der Pfanne an. Der wird außen knusprig, ist aber nicht hart, weil er innen ja noch weich ist. Deshalb muss es auch frischer sein. Und es gibt da farblich natürlich so ein dunkelbraunes Schwarz, gibt dann einfach nochmal einen tollen Kontrast, ne?
Wobei du nur aufpassen musst, also ich habe es letztes Jahr das erste Mal gemacht, die Kombi hat mich auch total geflasht. Ich bin vorher auch nicht auf die Idee gekommen, aber gerade im Salat ist es eine wunderschöne Kombi, auch dieses diese Noten vom Spargel, die ja auch beim Grünen schon mal ein bisschen kräftiger sind, gerade mit der Süße der Erdbeeren, geht wunderbar zusammen. Aber ich glaube, in der Salatschüssel ist es schon schwierig, weil die Erdbeeren, je nachdem wie reif die sind, schon sehr zermatschen. Ich kann mir das gut vorstellen auf einem Teller, wenn du auf dem Teller anrichtest und die Erdbeeren dann so gerade im Finish dann draufsetzt, oder?
Ja, genau. Damit das nicht, der Saft nicht in den weißen Spargel läuft und so. Das sieht dann sehr schnell siffig aus. Machst die Erdbeeren einfach ganz zum Schluss und idealerweise halbierst du so höchstens.
Ja.
Ich meine, die Leute haben Salatbesteck, die können sich auch mal gerne noch mal ein bisschen was selber schneiden. Das ist nicht so schlimm.
Nur wenn du jetzt mal überlegst, angenommen, du schickst so einen Salat zum Essen der Salatschüssel raus, da hat der optisch schon mal sehr schnell gelitten, weil die Erdbeeren echt so aussehen, so wie man draufgetreten wäre. Weil rundherum stoßen die sich an, die sind so empfindlich.
Ja. Du willst sie ja auch präsentieren. Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich mit dem Spargel das teuerste im Salat und dann legst du die schon sowieso oben drauf und lässt sie nicht irgendwo im Salat untergehen. Sehe ich so.
Ja. Was auch extrem geil ist, wenn du Feldsalat, Walnüsse und dann Erdbeeren kombinierst. Das ist auch eine schöne Kombi.
passt jetzt zwar nicht so ganz zum Spargel, wobei Nüsse zum Spargel auch toll ist. Ne? Nimmst halt eine Mandel, passt immer.
Pinienkerne wären da bestimmt auch cool.
Oh, ja, geil. Ist zwar teurer, aber das lohnt sich natürlich. Ne?
Ja, die sind ja jetzt auch unnormal teuer geworden, Pinienkerne.
Ja, ja. Leider. So ein ist natürlich aber echt die Nuss, wo ich auch finde, wenn du Pesto kaufst, fertig ist, was ich sehr ungern mache, da sind ja kaum noch Pinienkerne drin. Ja. Die geben aber genau den Kick, den Pesto braucht. Einfach weil diese nussige und einfach fett, oder?
Ja, es ist ein ganz anderer Geschmack als irgendeine andere Nuss. Das kann man kann es nicht ernsthaft ersetzen. Du kannst natürlich, wenn du ein Pesto machst oder so, wenn du zum Beispiel eine Cashew-Nuss nimmst oder sowas, das geht auch, aber Pinienkerngeschmack ist nicht zu ersetzen.
Also wir hatten einen Praktikanten, der hat Pesto gemacht und ja, ich habe Basilikumpesto gemacht. Ich hatte aber keine Nüsse mehr da, ich habe da Mandeln genommen.
Kann man auch machen, aber nicht beim klassischen.
Ja, also du musst dir das vorstellen, du hast da irgendwie 2 Kilo Nudeln und dann das Pesto darunter gemacht, machst den Deckel drauf und du kommst an den Tisch und dann macht einen Deckel auf und dann hast du Marzipan in der Nase.
Also, wie geil.
Boah, ich habe ja nichts gegen Marzipan, aber in der Kombination habe ich gedacht, boah, echt übel. Da musstest du dann echt nochmal ein bisschen Parmesan gut dran tun und dann ging das, aber das war das ging echt gar nicht. Also für mich ging das überhaupt nicht, weil das war die Assoziation mit Marzipan in dem Pesto war, boah.
Hätte vielleicht gut zu Schokonudeln gepasst, ne?
Ja, dann vielleicht auch nicht mit, Parmesan, sondern wirklich dann ein bisschen in die süßere Richtung, dass du das wirklich dahin ausbaust.
Tja, sind wir durch für heute, wa?
Na, was meinst du?
Ja, sagt keiner von euch was. Ich dachte, du frag mal nach. Und es gibt so gewisse Phrasen, die versuche ich zu vermeiden.
Was macht ihr denn so Schönes mit Bärlauch?
Mit Bärlauch, also am liebsten mache ich irgendwie Bärlauch in Süppchen rein oder wie gesagt jetzt an Kartoffeln oder an Nudeln. Bärlauchpesto ist natürlich auch
super. Ja, du kannst ja quasi auch überall dran machen, ey. So momentan.
Ja. Also alles, wo du Schnittlauch antun kannst, kannst du auch Bärlauch dran tun.
Stimmt, in der frischen Variante. Also ich bin auch ein Freund davon, eigentlich Pesto zu machen, davon ohne Ende. Gerade auf Nudeln als Füllung auch für Fleisch, also einfach mit Fleisch anschneiden und dann Bärlauch reinstreichen, das Pesto, zustechen, irgendwas noch drum wickeln und dann braten. Oder was ich letztes Jahr, also der ultimative Renner ist, wenn du Lasagne machst, ich mache gerne Creme fraiche anstatt Bechamel an die Lasagne, einfach um es ein bisschen leichter zu bekommen.
Und nein, weil du ein fauler Hund bist. Creme fraiche ist doch nicht leichter als eine Bechamel.
Ja, es ist frischer. Also für mich ist der Eindruck schon also leichter nicht im Sinne von Fett, sondern ein fauler Hund, ey. Sondern
ja, du hast ja recht, die Creme fraiche, die wirkt leichter, weil sie halt diese Säure hat und eine Bechamel, die wirkt etwas pappig, weil du sie halt mit Mehl bindest. Das
ja,
schon.
Ich meine, du hast auch, wenn ich das jetzt in der Agentur mache, in einer Dreiviertelstunde, du musst ja irgendwann fertig werden und dann ist natürlich Creme fraiche die schnelle Variante.
Ach, dein Traum vom Koch reicht nur für eine Dreiviertelstunde. Also wenn du richtig wenn du ambitioniert bist, kochst du einfach nach der Arbeit mal vor.
Ja, da koche ich ja dann wieder das Abendessen. Ich muss das ja irgendwie auch eingeteilt bekommen, ne? Und also auf jeden Fall, wo ich drauf zurück wollte, war, dass ich einfach dann Bärlauchpesto in das Creme fraiche ziehe und die dann in die Lasagne rein. Und das geht ab ohne Ende. Also du könntest natürlich auch die Pesto so einziehen, aber gerade in der Kombination mit dem Creme fraiche da drin, ist optisch geil und schmeckt wahnsinnig gut.
Ja, da fällt mir gerade ein, wo du sagst, so reinziehen, da muss ich an Auberginen denken. Und wenn du grillst, einfach Auberginen auf den Grill, dann machst du so ein Bärlauchpesto, vielleicht ein bisschen salziger oder du machst noch extra Salz drauf, nachher rüber oder auch Nackensteak und da dann nachher richtig schön so ein Bärlauchöl beim Grillen mit einreiben, kurz bevor es fertig ist, mit einem kleinen Schuss Essig, dass das Fleisch nochmal so eine leichte Säure mitbekommt, das ist schon geil.
Ja, vor allen Dingen, es hat ja so eine richtig schöne Schärfe. Also
und,
wenn ich das.
Und einen frischen Touch, ne? Also Bärlauch ist ein feiner, frischer Knoblauch von der Aromatik. Ich finde, der ist um Längen nicht so aufdringlich wie Knoblauch.
Ja, und wo wir schon beim Grillen sind, du kannst ja auch statt einen Kräuterquark einen Bärlauchquark machen. Und das kannst du auch einfach nicht durch Knoblauch und Kräuter ersetzen, diesen Geschmack.
Ja, die Frische halt. Du hast aber im Knoblauch schon mal so ein bisschen dumpf. Und der Bärlauch kommt mit Frische und Schärfe einfach nochmal einfach viel eleganter daher, wie schon mal so ein Knoblauch.
Ja, das ist so, als ob der Knoblauch so immer so ein bisschen übellaunig ist. Und der Bärlauch ist so der, hi, ich bin dein Freund Knoblauch. Hast du schön umschrieben mit dem Dumpf. Das passt schon ganz gut.
Ja. Wie konserviert ihr denn euren Bärlauch, falls ihr das macht? Weil
die Zeit ist
einfach viel zu schnell vorbei.
Ja, da gibt es dir recht. Traurig. Also du könntest den klein schneiden und mit so wenig wie möglich Butter vermengen und das dann einfrieren, dass der Bärlauch einfach durch das Einfrieren nicht so geschädigt wird. Dafür ist halt die Butter super. Wenn du den schneidest und so einfrierst, dann lässt der nachher echt ganz schön viel Saft.
Ansonsten Pesto einfrieren?
Ja.
Das Öl schützt vielleicht auch ein bisschen, aber im Grunde übertreibe ich so dermaßen mit dem Bärlauch in der Zeit, dass auch die Rest vom Jahr keiner mehr davon was sehen will. Aber sobald die Zeit losgeht, lechzen sie alle wieder danach. Ja. Und ich finde, so genau so sollte es eigentlich auch sein.
Mir fällt gerade noch Bärlauch-Risotto ein, was auch extrem geil ist. Zu Fisch.
Was ich auch, das war
auch schon ein Klassiker.
Ja, was ich jetzt auch schon zweimal gemacht habe, wo du sagst, einfrieren, wenn du Bärlauch für eine Kruste verarbeitest, so mit Butter und Miedepain, also angefrorenes Toastbrot runterschneiden.
Eingefrorenes? Wolltest du gerade Miedepain erklären? Oder?
Ja.
Okay, Entschuldigung.
Also Miedepain, Toastbrot, Rinde ab, oder kannst du komplett einfrieren, Rinde ab und dann das benutzen, ist Miedepain, oder?
Miedepain ist einfach geriebene Semmelbrösel.
Also ja, aber ich glaube,
Brötchen oder sowas gerieben.
Aber ohne Rinde. Ich glaube, das ist schon wichtig.
Das kann sein, aber ich sag mal, die Rinde macht ja eigentlich nur, dass du eine etwas gemischte Farbe hast und gibt dem ganzen Panier mir so einen ganz leicht süßlichen Touch, weil da ja viel Zuckerstoffe drin sind durch das Backen. Deshalb schmeckt Pumpernickel ja auch so süß, weil der sehr lange gebacken wird. Mhm.
Auf jeden Fall, wenn ich diese Kruste mache mit Butter, Miedepain und dann halt die Kräuter, dann wird das schön fett durch den Moulinette oder irgendwie durchpüriert und dann schlägst du die in Klarsichtfolie, also als Würste ein und dann Alufolie drum und frierst ein. Und dann kannst du nachher Scheiben runterschneiden und die zum Beispiel nimmst ein Lachsfilet, brätst das, ich weiß nicht, beim Lachsfilet, ob du es unbedingt kurz vorher anbrätst und dann unter den Grill in den Backofen oder Lamm.
Ja, Lamm.
Das ist so geil, weil auch da der Bärlauch mit Schärfe und Frische einfach viel mehr daherkommt wie andere Kräuter, die dann vielleicht einfach ein bisschen verlieren. Und der Bärlauch hat einfach so viel Schärfe, das ist einfach geil.
Was wir jetzt auf Arbeit gemacht haben, wir haben den einfach 20, 30 Kilo gewaschen. Und leicht feucht, ne? In Vakuumierbeuteln gepackt. Natürlich hat das nicht jeder zu Hause und dann eingefroren. Und die waren im Dezember jetzt noch top gewesen. Also ist auch eine gute Konservierungsart. Und bei Full for Food auf dem Blog habe ich auch gesehen, jetzt ein Öl eingelegt. Kannst auch mit dem Öl arbeiten. Ist eigentlich auch eine coole Sache.
Schön, ja. Die Frage ist, wie lange? Ne? Weil das Öl könnte schon, also, das hätte bestimmt nicht bis Dezember gehalten, oder?
Ja, das weiß ich nicht.
Ja, du kannst ja auch das Öl ansetzen, das Öl so ein bisschen warm machen, den Bärlauch ein bisschen aufschneiden, also ich würde nicht zu fein schneiden und den dann, was weiß ich, einen Tag ziehen lassen und dann den Bärlauch rausnehmen, dann hält das Öl auch.
Okay.
Ja? Wichtig bei so Sachen ist einfach, dass die Kräuter nicht über dem Öl in dieser Flasche liegen. Das fängt nämlich immer an zu schimmeln.
Ja, jedes Mal. Und das musste ich jetzt auch mehrmals lernen, bis Mario mir gesagt hat, nee, mach das Öl heiß, gib die Kräuter rein, lässt sie ziehen und dann nimmst die Kräuter raus. Dann hast du alles, was anfangen könnte zu schimmeln, ist halt raus. Und durch die Wärme laugt es einfach nochmal besser aus.
Genau. Es gibt auch eine Temperatur, die fällt mir jetzt gerade nicht ein, auf die man die halten soll. Das ist auf jeden Fall unter 100 Grad, damit auch die Aromastoffe drinnen bleiben. So echt nur erwärmt werden, ne?
Ja, wahrscheinlich kann man das nachgucken, wenn man sich den Film Das Parfum anguckt. Da macht er sowas Ähnliches, nur halt mit Menschen.
Oh, okay. Alles für den Geschmack.
Ja, du ziehst halt möglichst viel Aroma raus. Das Öl schmeckt halt danach. Und wie gesagt, wenn du Kräuter drin hast, irgendwann fangen die an zu gammeln. Und dann
kippst du das ganze Zeug weg. Auch wenn das immer ganz toll im Schrank aussieht, solange das mit Öl bedeckt ist. Aber wenn dann was fehlt, ne? Genau. Ist halt so.
Gut. Sonst noch Ideen für Bärlauch? Also, wir sind uns also eigentlich einig, dass wir das ganze Jahr über gar nicht vertragen, oder?
Nee, aber wenn du so, also ich finde die Umschreibung, die du gebracht hast, finde ich so geil. Ich meine, Bärlauch und Lamm, das ist beides so Frühlingsessen.
Ja, Ostern, ne?
Ja, es gibt nichts Fantastischeres. Ich meine, du isst Lamm immer mit Knoblauch, klar, passt ja auch. Und Bärlauch gibt es halt zu selten. Aber mit Bärlauch ist das Ganze einfach nochmal so dieses, ach, ich bin ein freundliches Knoblauchlamm.
Wo wir gerade beim Lamm sind, ne? Ich war letzte Woche essen und es gab wieder Deichlamm, ja? Und diese Bezeichnung, das Ding hat nie einen Deich gesehen, aber weiß nicht, wo die Nordsee ist, das hat mich schon wieder aufgeregt.
Ich frage mal, ich denke mal, es gibt bestimmt echte, nur die Frage ist echt, ob du sie bekommst. Also wir haben auch einen Metzger, der bietet das auch explizit an und auch, ich weiß nicht, mit Angaben noch so, dass es wirklich daherkommen soll, okay.
Den glaube ich auch eher, ja.
Ja, aber im Restaurant ist es schwierig.
Ja, Bezeichnung, wir haben das, wo haben wir das denn das habe ich gestern gehabt, als ich mit Tobi in der Küche stand. Tobi Bayer war ja bei mir zu Besuch und wir haben den ganzen Tag Tapas gekocht, die Kinder rausgeschickt, die haben draußen gespielt. Und wir haben dann auch so ein bisschen, oder ich habe so ein bisschen monologiert, wie das so meine Art ist.
Nein.
Über diesen nicht wissenschaftlichen Effekt, den du halt beim Essen auch hast. Wir haben das ja, glaube ich, auch letztens haben wir das nicht über Pasta auch gehabt?
Mhm. Ja.
Wo einfach diese Geschichte so ein bisschen damit zuspielt. Und solange du denkst, die Ofenkartoffel kommt aus dem Ofen, schmeckt sie dir auch besser, als wenn du nachher weißt, die hat nie einen Ofen von innen gesehen, sondern die ist halt im Wasser gekocht.
Oh mein, wir haben jetzt Kindheitsträume zerstört.
Ja, hoffentlich haben wir das. Weil, in der Gastronomie wird mindestens genauso viel gelogen wie bei jedem Sex-Umfrage-Ergebnis oder in Politikerkreisen oder sonst was. Also wir sind die Guten. Wir wollen euch aber auch keine Lebensmittel verkaufen. Wir machen das hier aus Überzeugung. Martin sagte das irgendwann letztens auch mal, es gibt eigentlich viel zu viel Serrano-Schinken, als dass der gut sein kann. Und das halte ich für sehr, sehr glaubwürdig.
Ja. Ja.
Ich habe mich schon gewundert, dass ich Patron, genau. Pimentos de Patron bekommen hab, weil die kommen ja eigentlich auch aus einer speziellen Gegend.
Genau.
Ich glaub,
ja.
Patron?
Ja, aber die Gegend, die Stadt heißt Patron, ja, aber die Gegend, wie komme ich jetzt nicht drauf, die produzieren ja auch nicht unendlich davon. Ne?
Aber die haben auch das Problem, also ich hatte jemanden auf meiner alten Arbeit, der aus der Gegend kam, und der hat mir nicht erzählt, dass die Dinger ungemein teuer geworden sind bei den dort, und die können sich das selber eigentlich gar nicht mehr so einfach als normales Essen leisten.
Ja, ich meine, ist das nicht schrecklich?
Ja. Was hast du denn bezahlt? Also ich meine, dass so ein Schälchen 200 Gramm, die liegen schon echt über 3 Euro. Oder?
Deutlich.
Ja.
Ne? Ja, kann sein, aber weißt du, das ist so ein Klassiker und das ist einfach zubereitet. Also wenn ich jetzt, wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, wir haben ja echt einen großen Aufwand betrieben, um das zu machen. Wir wollten ja auch möglichst viel verschiedene Sachen machen und Tobi wollte halt auch ein bisschen was lernen und ich weiß ja jetzt auch nicht, auf welchem Stand er ist, und dann kannst du natürlich am meisten vermitteln, wenn du wirklich verschiedene Sachen machst. Und dann haben wir aber auch darüber gesprochen, wenn du halt so mit 4 Leuten da sitzt, reicht es ja auch, wenn du 3 verschiedene Tapas machst. Und da wären die Pimentos definitiv dabei, weil die sind so schnell, so unkompliziert, so typisch und die machen einfach Spaß zu essen.
Aber man muss vorsichtig sein, weil es gibt im Supermarkt oft Bratpaprika und die sieht genauso aus und die schmeckt gar nicht so gut wie die Pimentos de Patron. Da sollte man echt drauf achten.
Und ich meine auch, witziges Phänomen ist auch, die sind nicht alle mild, ne? Also du kannst, wenn du Pimentos de Patron gekauft hast, auch scharfe dazwischen haben.
Ja, man sagt immer so, eine ist immer scharf. Yeah. Ne? Aber das macht auch so ein bisschen den Reiz aus. Du weißt nicht genau, wie scharf sind die jetzt, die du isst. Und das ist ja genauso wie, wenn du grobes Salz benutzt. Du hast halt mal Stellen, die sind wesentlich salziger. Dann hast du Stellen, auf dem Fleisch, also wenn du so ein Steak damit zum Beispiel würzt, du brätst das Steak, zum Schluss kommt grobes Salz rüber oder auch die Salzflocken meinetwegen. Es ist halt nicht ein Einheitsbrei, das ist halt, ich finde, das ist lebendiges Essen, das darf auch mal ein bisschen zu scharf sein und dann auch mal wieder ein bisschen abflachen. So.
Aber das ist auch einfach ein Naturprodukt, ne? Das ist hier nicht aus dem Genlabor.
Von daher. Ganz genau, das ist halt nicht die Vanillesoße aus der Tüte, die komplett gleichmäßig schmeckt und immer genauso schmeckt. Das, ich finde das geil, ehrlich.
Mhm. Deswegen, ich finde auch genial, wenn du auch gerade da unten in Urlaub bist oder sowas und du gehst in ein Restaurant, in eine Bar, keine Ahnung, du isst irgendwo was, du hast ständig auch, du weißt nie, ob du da glücklich rausgehst oder das total beschissen wird. Ich finde, das macht auch den Reiz aus, wenn du in so Ländern oder auch hier essen gehst. Ich meine, hier hast du die Chancen, du hast dich informiert, wo gehst du hin, kann, ist das okay, aber da unten, du stolperst irgendwo rein. Das kann total geil sein. Oder du sagst, oh, nie wieder. Und das, dann hast du auch wieder was zu erzählen, wenn du nach Hause kommst.
Ja, und dann sind aber auch die Preise nicht so horrend. Also wenn ich jetzt an die, welche Bar war das nochmal, wo ich mich über die Ricotta-Ochsen da so ein bisschen...
Gesellschaftsraum in München.
Genau. Das ist zum Beispiel so eine Preiskategorie, da könnte ich nicht einfach reingehen, ohne zu wissen, dass es gut ist. Aber in so einer Tapas-Bar oder so, da kostet das Essen ja auch kaum was. Du nimmst ja halt dann erstmal eine kleine Menge. Oder in einem Landgasthaus, da kostet das Essen auch nicht viel. Da kann man auch mal enttäuscht sein. Aber dann weiß man wenigstens auch, was war denn an dem anderen gut? Das muss man ja auch erstmal lernen. Man muss erstmal lernen, Schlechtes von Gutem und von superbem Essen unterscheiden zu können.
Das wird dir dabei gebracht, ja.
Ja, du, das fängt ja schon mit einer Bratwurst an. Wenn du ewig ein und dieselbe Bratwurst isst, du weißt nicht, wie schmeckt eine gute, wie schmeckt eine schlechte, ja? Und wenn du dann nach Jahren vielleicht mal eine richtig gute isst und dann fällt dir erstmal auf, scheiße, die Bratwurst, die ich bis jetzt immer mochte, die schmeckt eigentlich total ekelhaft nach Brühe. Also so künstlich nach Brühe, ne?
Ja.
Ist natürlich doof, weil du dann mit der nicht mehr zufrieden bist, aber ist halt so.
Nur mal kurz zurück zum Bärlauch. Habt ihr schon mal Knoblauchgras gesehen?
Ja, aus Italien.
Habe ich gestern Abend das erste Mal, ist mir das über den Weg gelaufen. Geiles Zeug. Also das hat nämlich auch so Anklänge, also Richtung Bärlauch, aber hat im Mund schon so eher das Gefühl von geröstetem Knoblauch, also vom Stängel aus, fand ich jetzt. Also wächst super nach. Die hatten das jetzt schon seit 3 Jahren in der Küche stehen, also wächst halt immer wieder schön nach und diese kleinen Grashalme schmecken so geil nach Knoblauch.
Also ich fand es ein bisschen irgendwie zu penetrant, also vom Geschmack vielleicht, aber war es auch ein bisschen älteres Gras oder so. Wir haben das mal aus Italien bestellt, ne? Und wir hatten früher einen Lieferant, der ist einmal die Woche nach Italien gefahren, hat uns alles mitgebracht, was wir wollten von dort, ne? Und der hat uns direkt so eine 15-Kilo-Kiste davon hingestellt. Aber wir haben eine Kiste bestellt und wussten nicht, wie groß die ist halt, ne? Ja, und das Zeug haben wir zum Schluss weggeschmissen. Also sehr schwierig vom Geschmack, fand ich. Aber das war vielleicht auch eben halt altes Gras, zu lang gewachsen, zu groß oder so.
Okay, also
war nicht mein Fall.
Ich muss jetzt mal gucken, wo ich es herbekomme. Also ich glaube, das war normal in einem Baumarkt, so in der Pflanzenabteilung haben die das mitgenommen. Und ich fand das echt spannend. Wir haben ein paar Grashalme in die Dorade reingetan, in der Salzkruste. Das war echt ein schöner Geschmack. Also hätte ich gar nicht erwartet. Wie ich das Gras auch in den Mund gesteckt habe, habe ich gedacht, boah, was geht denn jetzt? Das war einfach, da war so viel Geschmack drin in so einem kleinen Halm. Ich fand es echt sehr interessant. Ja, ich meine, Knoblauch, haben wir sonst noch Ersatz? Bärlauch?
Fermentierter Knoblauch, habt ihr den schon mal probiert?
Nee.
Ich auch noch nicht, aber ein Kollege hat...
Der ist schwarz, oder?
Der ist schwarz und süßlich, ganz süßlich.
Der ist aus Spanien irgendwo, oder? Ich meine, ich habe das bei Lanz Kocht schon mal gesehen. Da haben die irgendeinem das aufgezwingt im Überraschungsmenü.
Ja, genau.
Der sah echt crazy aus.
Ja, ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, damit irgendwie zu kochen.
Ja, ist wahrscheinlich auch sehr dominant. So und süß und... Buff. Aber müsste man mal ausprobieren. Also spannend.
Ja.
Kommt mir das schon vor.
Was ich bei Knoblauch ja auch geil finde, ist, wenn du so eine ganz normale Knolle nimmst, nicht eine Zehe, eine Knolle, halbierst sie der Breite nach, sodass du oben die Spitze hast und unten halt das Wurzelwerk und dann brätst du das mit an. Und dann kannst du das mit auf den Teller geben, sodass sich derjenige, der dann das Essen isst, den Knoblauch selber rausnehmen und übers Essen verreiben kann. Der ist ja so weich, den kannst du mit einer Gabel drücken. Und das schmeckt zum Beispiel schon wesentlich süßer und ein bisschen nussiger, als wenn du jetzt ein fertiges Essen hast und nachher rohen Knoblauch rübergibst. Ob jetzt ganz, ganz fein gehackt oder fast, ja, hier zermörsert zum Beispiel, ist schon ein interessantes Spiel, was du damit auch betreiben kannst, ne?
Ich hab mich auch immer gefragt, diese ganzen Knoblauch, wie du sie beschrieben hast, einfach durchschneiden, reinschmeißen. Ich habe bisher immer gedacht, der gibt dann halt so viel Knoblauch ab an das Grill- oder Gargut. Aber im Grunde hast du natürlich recht, es mit auf den Teller zu geben und dann, dass man sich selbst dosieren kann, ist natürlich eigentlich die viel geilere Variante davon. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht.
Ja, vor der anderen Seite, sorry,
entschuldige. Vor allen Dingen, weil der gebratene Knoblauch selber ja nachher eine ganz andere Charakteristik entwickelt. Ne? Anthony Bourdain sagte das in seinem Buch ja auch, mach mal irgendwie einen Knoblauchquark und ersetzt einen Teil des frischen Knoblauchs durch bereits gerösteten Knoblauch, weil der einfach milder, süßlicher, nussiger ist.
So, jetzt immer, dass du das zitierst, dass du wieder auf Anthony Bourdain kommst.
Habe ich dir da ein paar weggenommen, entschuldige.
Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Eigentlich glaube ich, dass sie ihn so halbieren und in die Pfanne schmeißen, weil die manchmal einfach auch zu faul sind, den Knoblauch zu schälen. Und die haben vielleicht gerade keinen Spüler da, der das für die macht, kein Knoblauchöl vorbereitet. Aber sowas mache ich auch gerne zum Grillen. Also
optisch finde ich das natürlich total geil. Also ich habe mich immer so für den Nutzen gefragt, ob du so viel davon hast, wenn du so einen Teil einfach in die Pfanne mitschmeißt. Aber das nachher dann wirklich mit auf den Teller zu geben und daraus zu essen, ist, da macht es für mich eigentlich auch wieder Sinn.
Ja. Ist natürlich ein bisschen was für die rustikale Küche. Also in einem Drei-Sterne-Restaurant wirst du das nicht bekommen, weil es optisch dann auch nicht passt. Ne? Übrigens, was auch extrem geil sind, ist, wo wir schon bei Anrösten und mit auf den Teller geben ist, nimm mal Limetten und brat die mal an der aufgeschnittenen Seite an oder grill die mal an der aufgeschnittenen Seite ein bisschen mit. Limetten sind ja sowieso schon so ganz, ganz leicht zimtig, sind viel fruchtiger und ein bisschen süßlicher als eine Zitrone. Und dadurch kitzelst du nochmal so richtig die Zimtaroma aus. Finde ich wahnsinnig geil. Das ist
total geil, ja.
Habe ich schon nie gemacht. Aber das hört sich echt gut an.
Ja.
Ne, einfach halbieren, so dass du, also der Breite nach, ganz wichtig, damit unten diese Saftkammern offen sind. Nicht, dass du hier nachher diese weiße Trennhaut nur hast und die angrillst. Einfach schön scharf angrillen oder in eine Pfanne nachher, am besten in eine trockene Pfanne geben, weil wenn du da Öl drin hast, spritzt das natürlich wegen dem Saft. Das anbraten und dann zu Fisch. Wahnsinnig. Geil. Also wirklich, wirklich total geil.
Das hört sich echt gut an.
Ich wollte auch gerade feststellen, jetzt haben wir Limette oder beziehungsweise Zitrone, Knoblauch und dann nimmt man noch ein bisschen Peperoni und dann hat man eigentlich schon fast die perfekte Kombi, womit man Gambas brät.
Ja,
herrlich. Ja, da kriegst du mal drauf.
Ja, Jungs, ich muss jetzt gleich erstmal kochen gehen, also ich habe Hunger.
Ich bin so satt, wir haben Konterveranstaltung zu deinem Tapas gemacht, wir haben heute einfach mal Antipasti gemacht, wobei man sich ja dann die große Frage stellen muss, was überhaupt der Unterschied daran wäre.
Kannst du sagen?
Das Land.
Nee, nicht nur das. Nee. Antipasti ist halt viel gemüselastiger als Tapas. Tapas ist hat zwar auch Gemüse, aber es sind halt auch viele fleischige Sachen. Also, dass du zum Beispiel einfach einen Schinken hast, dass du ein Stück Wurst hast, dass du einfach geröstete Mandeln hast. Und Antipasti ist wirklich mehr so diese in Öl gegarte, weiche Gemüsefraktion.
Nee, würde ich nicht sagen. Also
Schwerpunktmäßig, das nicht ausschließlich, aber so der Großteil besteht schon aus irgendwie gegartem Gemüse.
Ist natürlich sehr dominant in dem Bereich, wobei, also gerade auch unter Antipasti, in verschiedenen Restaurants, wo ich war und wo das drauf stand, spielte sich da eigentlich in allen Bereichen, wie ich das auch von den Tapas kenne, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Salat oder frittierte Fischbällchen und sowas. Das war für Antipasti, fand ich eigentlich, also für mich würde ich keinen Unterschied daran machen.
Haben die da auch Ofenkartoffeln verkauft?
Nein. Das waren Italiener.
Also ich glaube so, Antipasti und Tapas ist glaube ich auch der größte Unterschied, so die Anrichterart. Also Tapas hast du eigentlich immer so ein kleines Schildchen oder eben halt zum Bier gereicht. Und beim Antipasti, das ist dann meistens schon direkt Vorspeise oder Buffet, so die Richtung.
Ja, ich meine, wenn du musst das mal da unten wirklich in den Ländern essen. Also wir hatten das auf Sizilien zum Beispiel, da gehst du Aperitif trinken. Das war aber nie nur irgendwas trinken, sondern du hast dann auch in der Bar, wie du es eigentlich auch aus Spanien kennst, immer Barfood dazu bekommen. Kleine Sachen, kleine Schälchen, ausgewähltes Zeug, wo es auch in alle Richtungen ging. Also zum Beispiel, wie heißen die frittierten Risotto-Bälle, Arancini, die so ein bisschen aussehen wie, Arancini ist die Orange auf Sizilien.
Genau.
Und die haben auch diese Form, so Nummern in klein, mit Ragout gefüllt und so Nummern hast du da auch bekommen, auch in auch kleine Schälchen zum Bier. Also deswegen, ich tue mich echt schwer da, zu sagen, es ist was anderes.
Doch, das wird ja auch schon allein durch die Produkte geprägt, die in dem jeweiligen Land sind. Ne? Also wenn ich jetzt so an Spanien denke, dann denke ich vor allen Dingen auch so an salzhaltige Sachen. Wie gesagt, der Schinken. Dann hast du die frittierten Sardinen oder Sardellen, kannst ja beides haben. Du hast salzige Mandeln, du hast relativ viel, was mit Öl gemacht wird. Aber du hast halt nicht so diesen Fokus auf dieses ganze lang gekochte Gemüse. Natürlich hast du da auch Meeresfrüchte mit bei Antipasti, ja. Aber es ist schon ein landestypischer Unterschied, welche auf Produkte du aufnimmst. Weil jetzt können wir das Ganze ja nochmal komplizierter machen und ich packe noch die neue S-Klasse, die Mercedes dazu.
Ja, das sind die griechischen. Also genau. Natürlich total geprägt vom Land. Aber so von der Intention her geht das alles in die gleiche Richtung.
Meine Meinung. Nee, würde ich auch nicht sagen, weil Martin sagte das ja auch schon, oder du sagtest, ich bin mir nicht sicher, Antipasti ist eher eine Vorspeise und Tapas isst du halt zum Trinken. Tapas sind ja deshalb auch schon würziger, weil sie auch zum Trinken verleiten sollen. Sonst kann eine Tapas-Bar ja auch nicht überleben.
Okay.
Na? Gut, aber im Prinzip ist die Teilung nicht ganz so einfach und man kann jetzt nicht sagen, das ist eindeutig Tapas, das ist eindeutig Antipasti und das ist eindeutig Mercedes.
Ja.
Na, ja. Das geht nicht.
Vielleicht sollten wir uns da auch drauf einigen. Ich weiß nicht, ob du da schon in Italien warst, in Spanien, Sven. Also das ist wahrscheinlich auch die Wirkung, wie das für uns hier in Deutschland so auf uns wirkt. Und Christian hat es halt jetzt in Spanien mal miterlebt. Da gibt es ja wahrscheinlich auch eben halt dann Unterschiede, wenn man es dort ist.
Ich meine, im Grunde, wenn wir uns darauf in die Richtung hin einigen können, es geht einfach darum, kleine Auswahlen, viel Verschiedenes und du kannst entweder dich komplett daran satt essen oder du machst dann nachher noch mit anderen Sachen weiter. Im Grunde ist es ein Menüpunkt, wie ich es nennen soll, wie Vorspeise, den gibt's zum Beispiel bei uns in Deutschland überhaupt nicht. Also gerade diese vielen Kleinigkeiten, das ist hier im Norden echt, so auch nach, wenn du weiter nach England und Norwegen und weißt du, geil, das ist schon echt typisch für da unten. Das ist echt, also auch schön, es zieht sich ja noch weiter. Griechenland, ich glaube, Libanese hat ja auch so kleine Geschichten.
Ja, das ist ja überall da, wo du viel Sonne hast, weil du tagsüber halt nicht deine Hauptmahlzeit isst und da willst du halt was Kleines haben, was nicht so belastet.
Ja.
Ja, also hier in Köln hat jeder dritte Laden inzwischen Kölsche Tapas.
Was ist das denn? Kölsch mit einer Erdnuss, mit einem Tellerchen mit Erdnüssen?
Ein Herrengedeck.
Ja. Ja, das sind einfach so ungemünzte Gerichte.
Und davon abgesehen finde ich einigen sowieso total assi, weil wir müssen uns hier nicht einigen.
Nein,
guck mal, ich sehe das halt anders. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass du bei einer Antipasti halt auch so kartoffellastige Sachen kriegst. Die sind bei einer Tapas definitiv vertreten. Es gibt frittierte Kartoffeln, es gibt dann die Tortilla, es gibt Kartoffelsalat, das sind so Sachen. Hast du das bei einer Antipasti?
Das ist ein guter Alles Punkt. Mögliche. Wirklich, ich habe da auch schon Omelettes mit Spinat. Wie gesagt, das ist doch, denke ich,
siehst mal ein... Nein, Omelette mit Spinat ist ja nicht Kartoffel. Natürlich lässt sich jetzt, das habe ich ja eben gesagt, du kannst nicht sagen, hier ist der Trennstrich zwischen Antipasti und Tapas. Aber wenn du dir das Gesamtbild halt mal so anguckst, da kann man schon leichte Unterschiede erkennen. Und dann kann man auch sagen, okay, ich gehe jetzt in Tapas-Lokal und ich weiß, was ich da kriege.
Und das ist ja auch, zumindest hier in Deutschland ist es ein Punkt, es gibt kein Antipasti-Lokal.
Ja, was ich, worauf ich hinaus wollte, war im Grunde, dass du diesen, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, Menüposten wie Vorspeise, also ich finde, das ist eine ganz eigene Klasse, wie Vorspeise oder was, sowas gibt es halt in den südlichen Ländern sehr viel. Egal. Ja,
durch, genau, wie durch die Temperaturen halt, ne? Du kannst tagsüber nicht so ein riesen Nackensteak mit Schmorzwiebeln und Ei essen, mit Bratkartoffeln, so wie wir Deutschen das können, weil wir hier ewigen Winter haben. Und in den Ländern hast du natürlich auch viel mehr Gemüseauswahl. Also dieses frische Gemüse, wie eine Paprika, wie eine Tomate, was du in Deutschland halt nicht so hattest, kulturhistorisch gesehen vor allen Dingen. Deshalb hat sich das ja auch nicht so entwickelt.
Also wie gesagt, ich denke, du hast da vollkommen recht, man kann diese Sachen nicht so gleichsetzen, aber nur halt diese Art von Essen, das ist halt in südlichen Ländern einfach so, in jedem Land so charakteristisch, zu sagen, ey, das passt da voll hin, genau wie beim Libanesen Hummus, also diese Kichererbsen mit Knoblauch, Brei und so, das sind einfach Sachen, da hat jeder so seine Sachen, die einfach passen. Und das gibt's halt bei uns so leider nicht. Das wäre auch, du kannst es aber auch nicht anfangen, sowas jetzt wie kölsche Tapas zu interpretieren. Das gibt's einfach nicht. Ist einfach so.
Dafür haben wir das gute deutsche Abendbrot. Oder die Stulle. Genau, die Stulle, die Butterstulle beim Fußballspiel, die Häppchen sind die deutschen Tapas.
Ja, das stimmt. Das war schon echt, mein Opa hat das dermaßen zelebriert. Brot, alles fertig belegt, Gürkchen daneben, und Tomätchen da so aufgeschnitten, das war dann wirklich kompletter Organisation unterlegen und dann immer gleich und dann zur Heute-Show, nicht Heute-Show, das war ZDF hier, Heute, Journal, ne? Heute-Journal, musste dann zu Abend gegessen werden und das war einfach, ja, das
ja, ist die aber ist doch nicht verkehrt.
Ne? Nee, das ist dann halt die andere Kultur, ja. Ich denke mal, dass auch irgendwelche Leute in Amerika oder so wahrscheinlich total drauf abfahren, sich neben Tapas dann das deutsche Abendbrot zu sich zu nehmen.
German Brotzeit.
German Brotzeit. Das wird der neue Trend.
Mit Sicherheit.
Alles klar,
ey. Mach die Melzer nicht gerade einen Laden auf in New York, der so ähnlich heißt. Da gibt's da auch wieder was.
Sollte, ja.
Ja. Aber so Brotzeit, ne? Ihr habt ja jetzt Tapas gemacht und Antipasti, bei mir gab's heute dann eben halt ein Sandwich, ne? Also so eine einfache Geschichte.
Ja, wer sich nicht traut zu sagen, er hat sich eine Stulle gemacht, sagt, er hat sich ein Sandwich gemacht.
Nee, das war so.
American Brotzeit.
Ne, das war so ein Instagram-Sandwich, was die ganze Zeit rumgeht. Meine Frau wollte das unbedingt mal probieren. Mit Avocado-Creme, Bacon, Käse und Ei. Okay. Coole Kombi, aber liegt wie ein Stein im Magen. Ey.
Wo kommt das nur? Wo kommt das nur her?
Das wollte ich dir übrigens auch nur sagen. Du bist echt ein blöder Hund, Christian, ne? Dieses bescheuerte Bild mit deiner Avocado, dem Ei, den Pilzen und was war noch drauf? Schinken. Ich bin das tagelang nicht aus dem Kopf losgeworden und musste jeden Tag frisch gekochte Eier essen.
Ja, das ist wirklich bei mir aus dem Intention entstanden. Ich muss jetzt irgendwie so Ostereier wegkloppen. Ich habe ein unheimliches Problem damit, Essen wegzuschmeißen. Da muss ich jetzt irgendwas mit Eiern machen. Und dann bam, da musste irgendwas in die Richtung her. Was in dem Zusammenhang, was mich total überrascht hat, Salatsoßen mit hartgekochten Eiern. Finde ich seitdem ein bisschen Senf dran, ein bisschen Essigöl und dann, das gibt so viel Mouth-Feeling. So,
was?
Das Ei da drin. Ich finde das von der Konsistenz für eine Soße, Salatsoße.
Welches Wort hast du gerade benutzt?
Mouth-Feeling.
Ah. Aber was heißt das?
Der Mundgefühl.
Hallo Leute, ich höre euch gar nicht mehr.
Ja, dann Martin, schmeißen wir mal gerade raus. Geht das? Kannst du noch rausschmeißen?
Hey, das war nur wegen deinem Mundgefühl.
Ach so.
Ich hasse das. Ich weiß es nicht. Dafür jetzt
schlechte Leitung gehabt.
Nee.
Nee, aber hier das, was du sagst hier, Ei mit Senf und Salatsoße und so, ist ja eigentlich auch ein Klassiker der German Brotzeit, ne? Halbierte Eier, Eigelb rauskratzen, vermengen, mit dem Zeugs wieder reinspritzen.
Okay, das ich meine jetzt aber wirklich das Ei komplett einfach in eine Schüssel geben und dann mit dem Pürierstab durchmachen, mit Essig und Öl und ein bisschen Salz. Es gibt eine so geile Salatsoße.
Also du hast das komplette Ei püriert?
Genau. Aha. Ich habe immer gedacht, so irgendwie gibt's Fetzen oder was. Das geht wirklich bis aufs Letzte, wird das zu einer homogenen Masse. Bisschen Zwiebelchen dran und du hast eine voluminöse Salatsoße. So geht fast schon in Richtung Caesar Salad Dressing mit so Mayo und Sardellen. Aber geil. Also,
aber wir haben doch schon drüber, glaube ich, mal geredet. Ich weiß nicht, ob es ein Podcast war, dass man eine Mayonnaise auch mit gekochten Ei machen kann.
Nee, der, ja. Ich glaube, der Sven hatte da mal einen großen Battle mit dem Olli.
Genau.
Ja, okay. Aber das funktioniert ja auch. Und deswegen, wenn du sagst Caesar Dressing, du hast ja quasi die Basis wie eine Mayonnaise quasi dir selber geschaffen.
Ja.
Statt Zitronensaft halt eine andere Säure. Aber so die Richtung, klar, ist gut.
Das ist einfach gerade auch so Roma-Salat, so ein richtig harten Salat. Das macht einfach nur Spaß. Also gerade mit hart gekochten Eiern will ich jetzt mal einfach ein bisschen mehr rumexperimentieren, weil da ist echt viel Potenzial drin. Hätte ich nicht gedacht. Also gerade in Eigelb und all so ein Kram kannst du natürlich viel mitmachen, aber so fett.
Ja, vor allem du kriegst ja unheimlich geilen Geschmack ran, ne? Eigelb, fettig. Mhm. Ist tolles Zeug, ne?
Ja.
Jungs, wir haben einen Kommentar gekriegt. Ich weiß nicht, wollen wir den noch mit rannehmen? Das war ein schöner Vorschlag.
Gerne. Ah, genau, ja. Wollte ich eigentlich drauf eingehen. Guter
ja,
Punkt.
Ja, wir haben nur jetzt keine homogene Überleitung gehabt. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Ich würde gerne drauf eingehen, weil ich finde, dass das so ist. Vielleicht magst du das kurz vorlesen, Christian, was wir da an.
Ah, sorry, warte, ich mach's gerade auf. Also die Frage hat gestellt. War ein Name dabei? Warte mal.
Nee, war ein Gast. Also das muss ich ja auch mal gerade sagen. Ich hasse Gastkommentare. Nicht, weil ich nicht weiß, wer den geschrieben hat. Ihr könnt euch ja irgendeinen Namen und wenn es irgendeine Nummer ist, geben. Wobei Nummern dann auch schon wieder schwierig ist. Das Problem bei einem Gast-Account ist nämlich, man kann dann immer nicht nachvollziehen, habe ich mit dem schon mal hin und her geschrieben? Das finde ich immer ein bisschen schade. Ihr müsst ja gar nicht euren Twitter-Namen oder sonst irgendwas nehmen, könnt ihr auch irgendwas Karl der humpelnde Goldzwerg nehmen. Aber dann weiß man wenigstens, okay, mit dem haben wir schon öfters kommuniziert. Ich finde das interessant.
Wäre schön, ja.
Ja.
So, die Frage war, vielleicht noch was für die nächste Sendung. Die meisten Leute, die ich kenne, backen entweder lieber, beziehungsweise machen Desserts oder kochen lieber. Ist das bei Profiköchen auch so oder könnt ihr beides gleich gut? Also ich muss mich jetzt raushalten, ihr seid ja die Profis.
Richtig. Ja, Martin als erstes. Ich habe ja schon meine Meinung gesagt.
Ja, das ist eigentlich geil, weil heute habe ich noch auf einfachmalgetestet.de ein Backrezept gepostet, das von meiner Frau ist, und das waren meine einleitenden Worte, so, dass ich gerne koche, aber Backen überhaupt nicht mein Ding ist. Und ich mache das einmal im Jahr und dann auch eher so gezwungenermaßen, um irgendjemandem eine Freude zu machen. Oder auch, weil ich einfach neugierig bin, mal auf ein Rezept. Aber man muss sich so strikt an die Rezepturen halten, an die Zutaten. Sonst kommt da nicht das raus, was man haben will. Und beim Kochen ist es halt eher eine Gefühlssache. Und deswegen liegt mir Kochen viel, viel mehr.
Ja, dem kann ich zustimmen. Also ich habe früher auch mal gedacht, man muss sich sehr exakt an die Zutaten halten. Das ist beim Backen auch nicht ganz so. Aber der Vorteil beim Kochen ist halt, du merkst viel schneller, in welche Richtung das Essen geht und kannst es dann noch beeinflussen. Während beim Backen, wenn der Teig erstmal im Ofen ist, ist er im Ofen, da kannst du nicht noch mal 50 Gramm Mehl unterheben, das geht halt nicht, ne? Und auch was Desserts so angeht, also ich finde schon, dass der Dessertposten, dass das ein anderer Schlag Mensch ist, der auf dem Dessertposten steht, als einer, der irgendwie in einer heißen Küche kocht.
Ganz genau.
Ja, also ich muss euch beiden zustimmen, weil ich habe genau das gleiche Problem. Es ist so in Zement gegossen. Du hast was gemacht, das kommt in den Ofen und dann entweder das funktioniert oder nicht. Du hast einfach keine Möglichkeit mehr, irgendwas dran zu verändern. Und das finde ich auch so ganz schwierig. Da tue ich mich, das juckt dann in den Fingern. Scheiße, schmeckt das jetzt? Musst du noch mehr Zucker dran? Ja.
Hefeteig zum Beispiel ist ja, also da klatsche ich dir so zusammen, das ist auch vollkommen egal.
Ja, aber das gehört auch zum Kochen dazu.
Ja, genau. Aber ein Biskuitboden zum Beispiel, da fängt schon an, da kannst du, wie gesagt, nicht nochmal schnell, ach scheiße, da fehlt ein Eigelb nochmal runter oder oh, jetzt habe ich die Klappe aufgemacht und das Ganze stürzt zusammen. Das hast du beim Christian. Das hast du beim
Kochen eigentlich kaum. Klar hast du sowas bei einem Soufflé, aber wer macht schon Soufflé?
Also wenn es in die Dessertrichtung geht, komme ich damit, also mich an das Rezept halten, noch einigermaßen so eigentlich mit klar. Also Desserts mache ich eigentlich sehr gerne. Da kannst du dann vielleicht andere Möglichkeiten noch was rumspielen. Natürlich ist es eine Komponente, wo du dich an das Rezept halten musst mit Gelatine, Sahne oder so verschiedenen Verhältnissen, die du einfach irgendwie einhalten musst, wo du dich leider ans Rezept halten musst. Aber du hast dann so ein bisschen drumherum einfach noch ein bisschen Spielraum mit dem, was du dabei tust und kannst da halt noch improvisieren. Beim Backen ist es halt echt so im Großen und Ganzen strikt an die Rezepte halten.
Das ja, und echte Köche haben einfach gar keine Zeit, sich an Rezepte zu halten. Ja, wenn du jetzt mal überlegst, du kochst in der Gastronomie, um diesen scherzhaften Charakter so ein bisschen rauszunehmen. Du guckst nicht in ein Rezept. Du hast deine Erfahrungswerte, du peilst das über den Daumen und es kommt beim Essen ja eigentlich auch nicht drauf an. Dafür schmeckt es ja nach Hab, schmeckt das ordentlich oder muss ich irgendwie noch was ändern? Genau dieser Punkt, was eben beim Backen nicht geht. Ne? Sülze, muss ja auch nur vorher gucken. Schmeckt der Fond, womit ich es mache? Ah, das ist ein Liter gut, da brauche ich jetzt im Sommer 12, 14 Blatt für. Mhm. So, da brauche ich mir kein
Rezept. Gelatine, sollte man sagen. Ne?
Was habe ich denn gesagt?
Gar nichts.
Ach so, ich dachte, ich hätte Gelatine gesagt. Nee. Ne? Das sind dann halt so Mengenverhältnisse, die du merken musst, aber du musst dir kein Rezept merken.
Ja, und gerade beim Backen, da kannst du dich ja, also auch Soufflés oder sowas, das kann dich ja sowas von dermaßen aus der Kurve tragen.
Ja.
Und je nachdem, wie lange es auch dauert, gerade wenn du in der Gastronomie bist und du hast dann das verkackt, dann dauert es einfach, bis es wieder fertig ist und dann hast du nachher echt ein Zeitproblem.
Deshalb schreibt man sowas auch nicht auf eine Karte auf.
Ja.
Es sei denn, man hat die Manpower, also wirklich genug Leute in der Küche, dass sich einer nur um so einen Kram kümmern kann.
Ich meine, hast du nicht auch oft, dass der Patissier, also es ist ja der für den Dessertposten zuständig, ist auch gleichzeitig irgendein noch in der Mise en Place Küche oder Vorbereitungsküche noch arbeitet oder sowas? Oder ist er komplett immer nur Patissier?
Eher andersrum, ne? Der Patissier produziert vorher die Desserts oft und ist dann beim Schicken manchmal schon gar nicht mehr da. Und der die Vorspeisen schickt dann später am Abend noch die Desserts mit.
Ah, okay. Weil ich meine auch irgendwie, gerade der die Desserts schickt, ist ja meistens auch einer der Letzten, der die Küche auch verlässt, weil ich meine, er hat ja meistens separaten Pass, die müssen ja, oder? Der kann ja dann werken, also der ist der letzte Gang, der rausgeht. Natürlich räumen die anderen auf, aber...
Naja, also das kommt natürlich extrem auf die Küche drauf an. Ne? Ja. Also es gibt so, die zwei kleinsten Küchen ist einmal die Ein-Mann-Küche, da erledigt sich die Frage sowieso von alleine. Und dann gibt es so diese Dreierküche, also Fleischposten, Beilagenposten und kalte Küche. Und da ist kalte Küche, ist halt Dessert, Salate, Vorspeisen und das sind aber auch meist so die Restaurants, wo dem Dessert nicht so viel Schwere in der Rolle zu gelten.
Die werden dann meistens mitgeschickt vom Vorspeisen, oder?
Ja, von demjenigen, der in der kalten Küche halt arbeitet. Mhm. Aber das sind dann halt auch nicht diese so wie ich es kennengelernt habe, diese feinen Desserts. Ich bemängel das sowieso, dass es bei uns in unserer Gegend gibt es einen Laden, den ich kenne, der anständige Desserts macht. Die anderen machen alle diese deutsche Rotze Vanilleeis mit X.
Da muss man auch aufpassen. Ja, da gibt es auch viele Fertigprodukte, die da verwendet werden. Und ich habe es jetzt letztens erst gesehen, war ich in Dortmund und durfte ein ganz tolles Buffet essen, war auch alles toll, alles gut gemacht und so. Und bei den Desserts dann, also ich kenne halt die Lieferanten und so, ne? Sieht alles klasse aus, aber es sind nur noch aufgetaute Desserts.
Schrecklich, ne?
Mhm. Also, ja, umso schlimmer, wenn man es noch vorher weiß, aber man schmeckt es auch raus. Also.
Ich meine, du kannst so einfache, tolle Desserts machen. Eine Mousse Schokolade ist echt kein Kunstwerk. Aber, ja, eine einfache, gute Mousse Schokolade schmeckt wahnsinnig gut. Ja. Und dann, bitteschön, wenn du so ein kleines Landgasthaus bist, machst du halt ein Dessert, wo du das Risiko eingehen musst, dass du auch mal was wegwirfst. Das ist ja der Grund, warum du überall diese Vanilleeis mit X kriegst. Da musst du ja nie was wegwerfen. Aber mach doch wenigstens ein frisches, schönes Dessert irgendwie. Und wenn es Apfelkompott mit ein paar Streuseln, mit frisch gebackenen Streuseln und einem schönen Schlag Sahne ist und dann Zimt drüber und vielleicht ein bisschen Vanillesoße.
Also auch Mousse Schokolade zum Beispiel habe ich jetzt diese Siphonflaschen, diese Easy Espuma Spenderteile. Ja. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn du da ein Mousse Schokolade vorbereitest. Du nimmst nur Sahne und Schokolade, machst das heiß zusammen, hast die Masse, gibst durch ein Sieb, füllst das da ein, lässt das 3 Stunden kühlen. Es hält sich 2 Wochen in der Flasche, du hast kein Ei dabei und du hast eine Mousse Schokolade, die da rauskommt, die zieht dir die Schuhe aus.
Ja, das Problem ist ja, ich wollte mir auch schon mal so einen Spritzer kaufen. Das fängt ja so bei 75 Euro an, ne?
Ich habe sie mir nur geliehen. Also ich habe auch noch keinen. Ich spiele damit im Moment so ein bisschen rum. Aber gerade für so Nummern ist es einfach geil.
Wie ist das Mischverhältnis? Schokolade zu Sahne?
Boah, müsste ich raussuchen. Das ist ein Rezept.
Ja, such das bitte mal raus.
Ich meine, können wir das ja verlinken. Halbe war? Ich weiß es nicht. Aber das Problem war dann bei mir, ich hatte irgendwie noch, es war Valrhona-Schokolade rumfliegen. Die hatte ich für einen Diabetikerkuchen gebraucht, weil es also zartbitter. Und die, ich weiß nicht, ob die einen viel höheren Anteil, das war wegen zartbitter auch Kakao hatte. An dem Abend, nach 3 Stunden, aus der Flasche, im Kühlschrank, saugeil. Am nächsten Tag hat die so dermaßen angezogen, dass gar nichts rausgekommen ist. Weil ich glaube, du musst dann das richtige Verhältnis rausfinden. Vielleicht war es halt einfach ein bisschen viel Schokolade. Mhm. Aber, also, Hammer.
Was ich dir da empfehlen kann, wenn du das am nächsten Tag nicht rausbekommst, bisschen Temperatur annehmen lassen und schütteln. Einfach mal ein bisschen schütteln, damit das Wissen wieder zu einer guten Masse wird und vielleicht 1-2 Patronen noch mal reinmachen.
Ja, ich habe unter heißes Wasser ein bisschen gehalten. Also das ist auch die Easy, die auch heiße Flüssigkeiten rein kann. Da musst du auch aufpassen, wenn du in so ein Gerät heiße Flüssigkeiten machst, also auch heißen Schaum machen kannst. Das machen nicht alle mit. Also das ist nicht, dass das Teil um die Ohren fliegt. Aber einfach schön heiß Wasser drum gemacht, kurz stehen lassen, nochmal geschüttelt und dann war das auch wieder brauchbar.
Sag mal, Martin, wie viele Sahnemaschinen sind dir in deiner Laufbahn eigentlich schon um die Ohren geflogen?
Sahnemaschinen? Nie Probleme.
Ja, hier, diese Spritzteile.
Um die Ohren geflogen? Nur vielleicht, dass der Azubi die mal aufgedreht hat, ohne vorher den Druck
ausgesetzt zu haben. Genau so. Das meine ich.
Ach ja.
Bisschen Sauerei, ich hab oder?
Ich mal einen hingestellt und hatte keine Zeit und der hat die aufgedreht. Ne?
Das ist so geil, ey. Christian, nicht fragen, ausprobieren.
Okay.
Weißt du, mit solchen Sachen kommst du immer mehr in den Kreis der Eingeweihten.
Okay, ich brauche einen Spüler.
Ja.
Selber. Also ich habe bis jetzt noch jeden Siphon selber dann...
Okay.
Was ich dazu sagen kann, du hast ja kurz angesprochen, dass es eine für warme Gerichte gibt, ne?
Ja.
Wir waren ja vorhin beim Spargel und bei der Hollandaise. Man kann damit super geile Hollandaise machen und die einfach warm halten in der Easy-Flasche und hast keinen Stress. Wenn du dann da noch Zitronengrasfasern mit drin hast, hast du sowieso gewonnen.
Das hört sich cool an. Ich hatte gestern Abend, habe ich damit auch wieder rumgespielt und hatte ich einen heißen Orangenschaum gemacht. Irgendwie so 8 Eigelb, Zitronensaft, Orangensaft und Zucker und Grand Marnier. Boah, das Teil war so geil. Also das hast du dann auch temperiert auf 60 Grad und dann auch heiß gestellt in dem Teil. Ey, du konntest immer weiter auch in die Gläser füllen. Das ging so ab. Es war fast wie eine Sabayon. Also es ist leider nicht so schön steif, dass man auch wirklich diesen Schaumcharakter davon hatte. Es ist leicht zerflossen, aber das war so geil. Also Eigelb und Zucker und dann Orange dabei. Hammer.
Also eine Sauvignon, um das mal kurz für die zu erklären, die es nicht kennen, ist Eigelb. Das wird mit Zucker aufgeschlagen über dem Wasserbad. Das ist wie eine, wie der Ansatz für eine Hollandaise, nur ist da halt Zucker mit drin. Und dann nimmst du nachher einen Sherry dazu und nimmst den als Butterersatz, arbeitest das mit unter. Und das ist eine total tolle Sache, vor allen Dingen auch, um jetzt nochmal auf die Erdbeeren zu kommen, um frische Früchte zu überbacken.
Okay.
Oder Eis. Ja, du kannst ja eine Kugel Eis. Erdbeeren machst du in einen Teller, gibst die Sauvignon frisch aufgeschlagen drauf. Also die sollte auch die gleiche Konsistenz haben wie so eine Hollandaise. Und dann nur Oberhitze ist super. Echt?
Ja, das ist super geil. Und dann Salamander, wie es in der Großküche ist. Aber man kann ja auch die Backöfen
auf
Grillfunktion stellen. Das funktioniert auch gut.
Nimmst du 250 Grad Grillfunktion, kurz runter. Ich würde den Ofen auf keinen Fall zumachen, weil das geht so extrem schnell. Das soll nur oben ein bisschen braun werden. Das ist schon schick.
Wobei, eigentlich Sabayon, glaube ich, mit Masala gemacht wird, oder?
Und da fragst du mich, also ich kenn's nur mit Sherry.
Also ich meine, italienisch, französisch.
Nein, stimmt, du hast recht. Wir haben immer eine Sherry-Sauvignon gemacht. Du hast recht, normal wird's mit Masala gemacht.
Aber Sherry kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, super, echt. Jungs, ja. Ich glaube, wir haben es für heute.
Ja, sehr schön.
Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Also mir war es quasi ein inneres Kirschenpflücken. Und ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Wir sind bestimmt wieder in einer Woche da. Momentan sieht das ganz gut aus, dass das einigermaßen klappt. Und ich würde heute das letzte Wort an das Mettbrötchen richten, der unsere Hörer das letzte Mal ja nicht erreichen konnte.
Ja, liebe Hörer, ich würde mich noch freuen, wenn ihr fleißig kommentieren würdet. Der Sven und der Christian haben sich ja jetzt noch ein bisschen damit auseinandergesetzt, was sind Tapas und was ist Antipasti, was unterscheidet das? Kommentiert doch mal, ne? Auf eure Meinung sind wir gespannt. Und wir freuen uns auch, euch bald wieder bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Und es verabschieden sich das Mettbrötchen und der Christian.
Genau.
Und der Sven. Genau.
Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Du hast mich voll überfallen gerade. Ich war so am Schreiben, ich war schon ganz, ich dachte, du moderierst jetzt ab, ne? Ich war schon gerade ganz woanders mit dem Gedanken. Das Mettbrötchen.